im Mittelpunkt dieser Gemeinde bist. Wir wollen dich bitten, dass wir in diesem Jahr 2018 erleben werden, wie deine Wunder sichtbar werden. Dass wir erleben werden, wie Menschen zum Glauben kommen, dich kennenlernen und dir nachfolgen, Herr. Aber auch, dass jeder Einzelne im Glauben die nächsten Schritte geht und erlebt, wie er wächst und mehr in deinen vorbereiteten Wegen wandelt, Herr. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Stellen wir uns einen Hauptbahnhof einer Großstadt vor. Tausende von Menschen sind dort unterwegs. Einige wollen den Zug erreichen, die Fahrkarten kaufen, Plätze reservieren, das Gepäck aufgeben, überall Gedränge, noch schnell was zu essen holen, was zum Knabbern, was zu trinken. Die Stimmen überschlagen sich. Laute Geräusche, Hast, Hektik, Stress. Und mittendrin eine Frau mit einem blinden Mann. Und sie führt ihn abseits des Bahnhofes, stellt ihn ab und sagt, hey, ich komme gleich wieder. Sie geht weiter, will ihm das Gewühl ersparen, besorgt die Fahrtkarten, reserviert Plätze, erkundigt sich, auf welchem Bahngleis der Zug um wie viel Uhr abfährt. Aber was ist mit diesem Mann? Blind, nicht orientiert, kann sich nicht selber helfen und steht dort. Und doch ist er ruhig. Und doch ist er nicht gestresst, weil er weiß, seine Frau wird wiederkommen. Das ist seine Hoffnung. Er ist ein Wartender, er ist hilflos, ja, aber doch lässt er sich nicht außer Atem bringen, lässt sich davon nicht abhalten. Und seine Frau kommt tatsächlich wieder. Sie nimmt ihn in die Arme, sie gehen weiter, gehen zum Zug und erreichen ihr Ziel. Ist es nicht auch so in unserem Leben? Gott hat uns als seine Nachfolger auch gesagt, hey, wir werden hier eine Zeit lang alleine sein. Und es wird hektisch werden, es wird Kriege geben, es werden Naturkatastrophen kommen. All das wird geschehen, aber ich komme wieder. Das ist Gottes Verheißung an uns. Und er hat uns nicht alleine gelassen, er hat uns den Beistand geschickt. Er ist der hohe Priester, der uns vertritt vor Gott. Er sitzt zu Rechten Gottes, um uns Wohnungen vorzubereiten. Ich komme bald. Worte, die Jesus gesprochen hat. Und als er sie gesprochen hat, hat keiner geahnt, dass es noch 2000 Jahre dauern wird. Und dennoch ist diese Verheißung, diese Zusage von Gott aktuell. Diese Zusage aus Offenbarung 3, Vers 11, gibt Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. Ja, ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Gott fordert uns auf, dran zu bleiben, sich nicht auszuruhen. Er schenkt uns die Gewissheit, dass das Beste noch kommen wird. Er tröstet uns in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, wo Krankheit und Schwachheit da ist, Trauer und Einsamkeit, vielleicht aber auch Ängste und Sorgen, Arbeitslosigkeit, innere Verletzungen. Ich komme bald. Ich werde euch hineinnehmen in ein Reich, da gibt es keine Tränen mehr, da gibt es keine Trauer mehr, da gibt es keinen Tod mehr. Ich komme bald. In Hebräer 2, Vers 1 werden wir aufgefordert, sorgfältig auf das zu achten, was wir gehört haben, um nicht am Ziel vorbeizutreiben. Hinter dieser Wendung steckt ein Bild. Wir stellen uns eine Person vor, die einen klaren Kurs hat, die möchte hier rüber zum Klavier. Und sie verfehlt ihren Kurs ein bisschen. Und am Anfang sind es nur Millimeter, wie diese Person am Klavier vorbeizielt. Aber je weiter sie läuft, desto weiter weg wird sie von diesem Klavier kommen. Dieses Bild steckt dahinter. Hey, behaltet dieses Wort vor Augen, bewahrt es in eurem Herzen, damit ihr eben nicht am Ziel vorbeigleitet. Und was am Anfang nur ein paar Zentimeter sind, werden nach hunderten Metern mehrere Meter sein. Und beim Fußball ist es eben egal, ob der Ball 5 Zentimeter neben dem Tor vorbeigeht oder 30 Meter. Vorbei ist vorbei und drinnen ist drinnen. Und so fordert uns Gott dazu auf, dass wir eben nicht wegkommen von diesem Weg. Führen wir uns ein Beispiel vor Augen. In Matthäus 24 heißt es in den Versen 45 bis 51. Dort werden zwei Knechte beschrieben. Ich möchte euch kurz die Bibelstelle vorlesen. Matthäus 24, Abvers 45. Wer ist also ein vertrauenswürdiger und kluger Diener, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie anvertrauen kann? Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Diener seine Aufgaben zu seiner Zufriedenheit erfüllt, ist der Diener glücklich zu schätzen. Ich versichere euch, der Herr wird diesem Diener die Verantwortung für seinen Besitz übertragen. Doch wenn der Diener böse ist und glaubt, mein Herr wird ja einmal eine Weile fort sein, wenn er anfängt, die anderen Diener schlecht zu behandeln und Trinkgelage veranstaltet, dann wird sein Herr unangemeldet und völlig überraschend zurückkehren. Und er wird diesen Diener davonjagen und dorthin schicken, wo auch die Heuchler sind. Und an jenem Ort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Zwei Knechte bekommen den Auftrag, auf das Haus, auf das Hab und Gut ihres Herrn aufzupassen. Und der eine, der macht es richtig gut. Und die Bibel sagt uns, er wird mehr Verantwortung bekommen. Der andere aber, der nutzt die Abwesenheit seines Herrn, um die anderen Diener schlecht zu behandeln, um Trinkgelage zu veranstalten. Schließlich, so sagt er sich, hat er ja noch genug Zeit, bis der Herr wiederkommen wird. Aber der Herr kommt unerwartet wieder. Die Bibel beschreibt uns, wie ein solcher Diener davongejagt wird. Ich möchte zwei Stellen betonen. Jener Knecht fängt an, böse zu handeln, weil er denkt, er hat ja noch genügend Zeit. Und zuvor spricht er zu seinem Herzen, dass er eben noch eine Menge Zeit hat. Und diese Wendung kommt uns aus dem Alten Testament bekannt vor. Es ist eine Wendung, mit der jede Selbsttäuschung eingeleitet wird. Und genau hier liegt auch eine Gefahr für uns. Auch wir können uns über unseren Zustand selbst täuschen. Wir können sagen, unsere Beziehung zu Gott ist in Ordnung. Wir werden einmal sicher im Himmel sein und merken gar nicht, wie wir uns vielleicht Stück für Stück immer weiter von ihm entfernen. Wie wir vielleicht, wie es dieser Hebräerbrief sagt, am Ziel vorbeigleiten, vielleicht ganz, ganz nah dran sind, aber eben doch das Ziel nicht erreichen werden. Vielleicht hat man die Formen noch bewahrt, aber sein Herz hat sich von Gott losgesagt. Lasst uns nicht davon beirrt sein, dass dieses Ich komme bald sich hinzieht, dass es noch nicht so schnell ist, wie wir es vielleicht gerne hätten. Lasst uns nicht denken, wir haben noch genügend Zeit, um andere Dinge zu tun, die wir gerne tun würden. Ich glaube, es ist jeden Tag nötig zu sagen, ich bleibe dran. Ich verfolge dieses Ziel. Ich lasse keine Wurzel der Bitterkeit zu. Ich lasse keinen Stolz zu. Ich lasse mich von der Sünde nicht umwickeln, weil eines Tages kommt wie ein Blitz Jesus wieder und es wird nichts mehr ändern können. Hey, und unsere Konjunktive sind im Himmel egal. Es ist egal, wenn du dir sagst, ich würde gerne 1 Million Euro verdienen, um dann 100.000 Euro der Gemeinde zu spenden. Das ist egal. Es ist auch nicht wichtig, wenn du dir vornimmst, einmal einen ganzen Tag für die Gemeinde zu arbeiten. Einmal als Missionar unterwegs zu sein oder was auch immer. Solange es bei diesem Konjunktiv bleibt und nicht sichtbar wird, ist es nicht relevant. Denn es kommt dieser Tag, da kannst du nicht mehr Dinge leben, die du bis dahin nicht gelebt hast. Das Entscheidende wird sein, wie Jesus antwortet auf die Frage, kenne ich dich? Jesus war wieder einmal mit seinen Jüngern unterwegs und er wurde gefragt, ob nur wenige errettet werden. Wir lesen seine Antwort in Lukas, Kapitel 13. Lukas Kapitel 13, die Verse 24 bis 27. Die Tür zum Himmel ist eng. Bemüht euch, hineinzukommen, denn viele werden es versuchen. Doch wenn der Hausherr die Tür verschlossen hat, wird es zu spät sein. Dann werdet ihr draußen stehen, klopfen und bitten, Herr, öffne uns. Doch er wird entgegnen, ich kenne euch nicht. Ihr werdet sagen, aber wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast in unseren Straßen gelehrt. Da wird er ihnen entgegnen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Fort mit euch, die ihr böse und ungerechte Dinge tut. Dieser Bibeltext lässt offen, wie lange der Bräutigam oder der Hausherr schon da ist. Wir erfahren auch keinen Grund, warum diese Tür verschlossen ist. Aber was feststeht, ist, es wird dieser Moment kommen, da ist diese Tür zu. Alle Bemühungen, sich dann noch Eintritt zu verschaffen, werden fehlschlagen. Die Tür ist zu. Es gibt ein zu spät. Und kein anderer wie Jesus selbst wird es sein, der diese Tür schließt. Und der dann sagt: Ich kenne euch nicht. Die Verspäteten, sie geben nicht auf. Sie sagen: Wir haben doch mit dir gegessen, wir haben doch getrunken. Du hast uns gelehrt. Und Jesus zitiert Psalm 6, Vers 9. Weicht von mir. Und diese Worte in diesem Psalm, das ist ein Psalm, wo man merkt, hey, David fällt es richtig schwer, diese Worte zu sagen. Und wenn Jesus diese Worte eins sagen wird, dann macht er es sich nicht leicht, sondern sein Herz zerbricht dabei. Weil Jesus will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Jesus will, dass jeder Einzelne bei ihm ist. Aber es gibt nur einen Weg. Und die Entscheidung, ob ein Mensch diesen Weg geht oder nicht, liegt bei jedem Menschen selber. Jesus macht es zu schaffen, wenn ein von ihm geliebter Mensch diesen Weg nicht geht. Und doch bleibt er sich selber treu, weil er heilig ist, weil er ohne Sünde ist, kann er keine Sünde akzeptieren. Und wird schlussendlich sagen: Ich kenne dich nicht. Wir können uns von diesen Versen mehrere Prinzipien ableiten, von denen wir lernen können. Bemüht euch, durch die enge Tür in den Himmel zu kommen. Das ist ein Befehl. Ein Befehl im Präses. Es reicht nicht aus, sich vorzunehmen und in den Gedanken vorzustellen, dies zu tun. Nein, es ist ein tatsächlicher Kampf. Es ist eine Herausforderung. Es ist mit Anstrengungen verbunden. Dieses Wort, was hier verwendet wird, für Bemühen, daher kommt unser Fremdwort Agonie, Todeskampf. Es ist ein Kampf zwischen Leben und Tod, ob du durch diese enge Pforte gehst oder nicht. Ein zweites: Es wird nichts helfen, Jesus aufzulisten, wie lange und wie oft du in der Gemeinde warst. Es wird auch nichts bedeuten, ob du einen Aufkleber der Life Church Ansbach auf dein Auto geklebt hast oder nicht. Es wird auch nicht relevant sein, ob du bei Facebook die Veranstaltung der Gemeinde geteilt hast. Es wird nicht einmal helfen, wenn du jahrelang mitgearbeitet hast. Auch nicht, wenn du vereinzelt prophetisch geredet hast, wenn du christliche Eltern hattest oder wenn du sogar 50% deines Einkommens der Gemeinde gibst. Nein, die Frage wird sein: Gehst du durch diese enge Tür durch, ja oder nein? In Matthäus 25, die Verse 1 bis 13, lesen wir von einer ähnlichen Gegebenheit. 10 Jungfrauen warten auf den Bräutigam. Der Bräutigam kommt zu spät. Heute ist es meistens die Braut, die zu spät kommt. Damals der Bräutigam. Alle 10 Jungfrauen hatten ihre Lampen dabei. 5 waren klug und nahmen weiteres Öl mit, 5 andere nicht. Die Nacht bricht herein, alle schlafen ein. Plötzlich kommt der Ruf: Der Bräutigam kommt! Und er riss sie aus dem Schlaf. 5 stellen fest, ihre Lampen sind kurz davor auszugehen. 5 andere haben ja ihr Öl dabei und füllen einfach nach. Jetzt kommen die 5, die kein Öl dabei hatten, zu den anderen und sagt: Hey, komm, gibt uns was von eurem Öl. Wir wollen den Weg auch finden. Die sagen: Am Schluss reicht das Öl weder für euch noch für uns. Geht in die Stadt und kauft euch Öl. Was geschieht ist, die gehen tatsächlich in die Stadt. Und während sie unterwegs sind, kommt der Bräutigam. Hey, und die Hochzeitsfeier beginnt und der Bräutigam macht die Tür zu. Und jetzt kommen die von der Stadt zurück, von ihrem Einkaufsbummel, haben das Öl besorgt, die Lampen brennen, stehen vor der Tür und sagen: Wir wollen rein. Und wieder ist es der Bräutigam, der sagt: Ich kenne euch nicht. Die Tür ist verschlossen. Jeden Tag kann es soweit sein, dass Jesus wiederkommt. Zeitlich wissen wir nicht genau, wann. Und doch wissen wir, es wird mit absoluter Sicherheit eintreffen. Und der Text warnt uns, müde zu werden, gleichgültig zu werden, nicht wachsam zu sein. Wir sollen dem Bräutigam entgegeneilen. Und erneut finden wir hier die Unterscheidung zwischen Menschen, die klug sind, und Menschen, die töricht sind. Törichte Personen gehorchen Jesus seinen Auftrag nicht. Sind nicht wachsam. Die Klugen sind treu geblieben, sie sind gehorsam. Ich stelle mir vor, wie sie immer wieder auf diesem Weg mit Gott unterwegs sind und nach Vergebung bitten. Weil sie sagen, einmal reicht eben nicht. Ja, auch die Törichten hatten brennende Lampen. Vielleicht haben sie richtig gut gestartet. Vielleicht haben sie Gott leidenschaftlich gedient, in Gottes Wort nachgeforscht, im Alltag ihren Glauben umgesetzt. Aber irgendwann kam dieser Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt nicht mehr. Ich kenne euch nicht. Mit diesen Worten hat damals ein jüdischer Gelehrter die Gemeinschaft mit seinen Schülern beendet. Ein für alle Mal, endgültig, unveränderbar. Und damit das nicht stattfindet, sagt Jesus, wir sollen wachsam sein, dass es uns nicht auch so geht, dass Jesus irgendwann sagen wird, ich kenne dich nicht. Bleib dabei. Bleib dran, lass dich nicht abbringen. Seh zu, dass nichts und niemand wichtiger wird wie Gott. Bleib in Verbindung mit ihm, halte dein Herz leidenschaftlich. Verwehre dich dem Teufel, der versucht, dich vom Weg abzubringen. Toleriere Sünde nicht, auch keine Bitterkeit oder Hass. Denn all das kann dazu führen, dass Jesus irgendwann zu dir sagen wird, ich kenne dich nicht. Stellen wir uns folgendes fiktive Gespräch zwischen zwei Engeln vor. Na, was macht dein Kandidat heute? Fragt der eine Engel vom himmlischen Führungs- und Begleitservice. Ach, immer das gleiche Problem. Der ist mal wieder ganz bei sich, zu 100% eins dieser blinden Hühner. Er hat die falsche Brille auf. Er bedient wieder seine alten Wunden, sorgt sich und grübelt, hat mal wieder alles vergessen. Der wird wohl erst am nächsten Sonntag wieder aufwachen, wenn überhaupt. Gehört der nicht fest zu uns? Doch, doch, schon seit 40 Jahren. Der kennt die richtigen Antworten. Der weiß alles. Aber er glaubt es eben nicht. Also nicht wirklich, du weißt schon. Also sie glauben und doch glauben sie eben nicht. Glauben, aber nicht glauben. Christ sein, aber nur selten Gottes Wirklichkeit beanspruchen. An den Vater glauben, ja, aber seinen Verheißungen und Zusagen trauen, nein. Leben unter Gottes Möglichkeiten. Sind wir doch mal ehrlich, wie oft ist unser Leben nicht auch zu einem Großteil an dem vorbei, was Gott eigentlich für uns bereithält? Weiß jemand, von was ich spreche? Natürlich glauben wir dran, dass Gott heilen kann. Und wenn wir Kopfschmerzen haben, schmeißen wir gleich die Kopfschmerztablette ein, statt zu beten. Natürlich kannst du mir jetzt erzählen, dass es dein Recht ist, deine Liebe zurückzuhalten, wenn dich jemand verletzt hat. Hey, aber erzähl mir bitte nicht, dass Gott dir nicht die Kraft schenken will, den anderen, ja sogar deine Feinde zu lieben. Natürlich kannst du mir erzählen, dass du eigentlich in Hebräer 11 bei den Glaubenshelden aufgelistet werden solltest. Aber erzähl mir bitte nicht, dass gleichzeitig andere Menschen deinen Glauben gar nicht sehen brauchen. Natürlich kannst du mir erzählen, dass du eigentlich gerne in der Gemeinde mitarbeiten möchtest, dich einbringen willst, aber keine Zeit dafür hast. Aber erzähl mir bitte nicht, dass Gemeinde Priorität in deinem Leben hat. Weil was uns wirklich wichtig ist, dafür finden wir Zeit. Natürlich kannst du mir erzählen, dass du dir wünschst, dass deine Kinder Jesus lieben und ihm nachfolgen und in der Gemeinde dienen. Aber erzähl mir bitte nicht, dass es funktionieren wird, wenn du es nicht selber vormachst. Natürlich kannst du mir erzählen, dass Gott in deinem Leben an erster Stelle steht. Aber erzähl mir bitte nicht, dass Liebe zu Gott und Liebe zur Gemeinde voneinander zu trennen sind. Natürlich kannst du dich entschließen zu schweigen, wenn dich jemand verletzt hat, weil du ihn nicht verletzen willst. Aber erzähl mir bitte nicht, dass diese Beziehung zu dieser Person für dich wichtig ist, weil Schweigen ist der Beginn des Endes der Beziehung. Natürlich kannst du mir erzählen, dass du Personen, die der Sünde erlegt sind, meidest. Aber erzähl mir bitte nicht, dass es vereinbar ist mit Galater 6, Vers 1, wo wir aufgefordert sind, den anderen zunächst liebevoll und demütig zu helfen und dann in einem zweiten Schritt aufpassen sollen, dass nicht selbst wir selber fallen. Ich werde heute unangenehme Themen ansprechen. Vielleicht wird mir das ein oder andere Thema kurz- oder mittelfristig meinen Job kosten. Aber lieber spreche ich diese Themen an, als dass Jesus eines Tages vor jemandem stehen wird und sagen wird, ich kenne dich nicht. Dieser Preis ist viel zu hoch, als dass ich schweigen könnte und wollte. Wie tragisch wäre es, wenn Gott sagen würde, ich kenne dich nicht, es ist zu spät. Ich glaube, wer mich liebt, der sagt mir die Wahrheit. Selbst dann, wenn die Wahrheit mal wehtut. Und an dieser Stelle möchte ich euch etwas beichten. Diese Gemeinde, die Life Church Ansbach, hat ein Problem. Denn allein weil ich in dieser Gemeinde bin, ist mindestens ein Sünder hier. Ein Sünder, der mal jemand übersehen wird, der mal ein falsches Wort sprechen wird, der mal etwas tut, was man nicht nachvollziehen kann, der vielleicht jemand verletzt. Allein weil ich da bin, hat diese Gemeinde ein Problem. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein paar mehr Probleme in dieser Gemeinde, weil vielleicht noch der ein oder andere Sünder hier ist. Aber wo wir gemeinsam unterwegs sein werden, da werden Verletzungen geschehen. Da wird mal ein Wort in einem falschen Ton gesprochen werden. Gestehen wir dem anderen das Recht dazu ein? Gestehen wir den anderen das Recht dazu ein, mal falsch zu liegen? Es gibt so viele Dinge, die uns davon abhalten können, unseren Lauf zu vollenden, die unsere Leidenschaft für Jesus auslöschen, wo wir unser Öl vielleicht verschwenden, wo wir Gott und seinen Willen aus den Augen verlieren. Hey, Gott hat dich begabt und befähigt, damit du ihn verherrlichst. Und zieh bitte deine Gaben nicht zurück, weil irgendjemand irgendwann mal irgendwas falsch gemacht hat. Weil letztlich bringst du dich um deine Berufung. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir bereit sein müssen, einander zu vergeben. Halte deine Lampe am Brennen. Hey, und wenn du diesen Eindruck hast, dass diese Gemeinde dir dabei nicht hilft, dann sei so ehrlich zu dir selbst und such dir eine andere Gemeinde. Aber wisse auch, dass dort, wo du hingehst, du deine Probleme mitnimmst. Natürlich kannst du sagen, ich packe meine Probleme nicht an. Ich bin nicht bereit zu vergeben. Das kannst du machen. Und ich garantiere dir, 5 Jahre später wirst du in der neuen Gemeinde wieder Probleme haben. Aus demselben Grund, weil du mit deinem Herzen nicht dabei bist und nicht bereit bist, Dinge zu bereinigen. Ich glaube, Ziel von Gemeinde ist nicht, Probleme und Sünden unter den Teppich zu kehren, dass man drüber fliegt. Was steht auf dem Spiel? Wenn wir solche Dinge versäumen, kann es sein, dass wir irgendwann vor Jesus stehen und er sagt, ich kenne dich nicht. Weil ich kann doch nicht sagen, ich gehe durch die enge Pforte, ich lebe und glaube an den Gott der Vergebung und bin nicht bereit loszulassen. Es passt nicht zusammen. Kämpfe, dass du durch die enge Tür hineinkommst. Und es wird Hindernisse geben. Es wird Herausforderungen geben. Aber hey, du und ich, wir können eines Tages zusammen bei Jesus sein und Hochzeit feiern. Wie genial, es lohnt sich. An einer weiteren Stelle spricht Jesus die Worte, ich kenne euch nicht. Wir lesen einen kurzen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus 7, Abvers 21. Matthäus 7, Abvers 21. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie her zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie mein Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Verse hörst. In meinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Machttaten getan. Ich muss sagen, da sind Sachen dabei, da habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Und doch sagt Jesus auch zu solchen Menschen, ich habe euch nie gekannt. Herr Jesus spricht hier nicht zu irgendwelchen Standardchristen. Jesus spricht doch hier zu den ganz Großen, die geweissagt haben, Dämonen ausgetrieben haben. Hey, das ist eine ganz andere Liga. Ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn jemand halbherzig wäre, der heute an Gott glaubt, morgen an Buddha und dann wieder an was anderes. Würde ich ja verstehen, wenn er sagt, hey, ich kenne dich nicht, ich habe dich nie gekannt. Aber Jesus spricht hier zu Leuten, die in seinem Namen gewaltige Dinge vollbracht haben. Und doch glaube ich, dass dieser Moment kam, wo sie sich überrumpeln ließen. Hey, übernatürliche Dinge für Gott zu tun, ist keine Garantie, eines Tages im Himmel zu sein. Ich glaube, hier werden Christen abgelehnt, die die Gnade der Wunder für ihren eigenen Ruhm gebrauchen. Die auf einmal nicht mehr Gottes Reich bauen, sondern ihr eigenes Ego damit pushen. Ja, der Name Jesu hat Kraft. Und diese Personen, die kennen diese Kraft. Aber doch kommen sie zu diesem Punkt, wo sie sagen, sie selber und ihr Ego ist wichtiger wie Gott. Dieses Wort, was hier für gekannt, ich habe euch nie gekannt, verwendet wird, das hängt zusammen mit diesem Wort erkennen. Und das kennen wir aus der Bibel bereits schon aus dem 4. Kapitel in 1. Mose, wo diese Beziehung zwischen Adam und Eva beschrieben wird. Es ist eine reale, persönliche Gemeinschaft. Und ich glaube, dieser Bibeltext warnt uns davon, diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit Gott zu verlieren. Dann kann alles noch so einen christlichen Anschein haben. Ja, dann sind unter Umständen selbst noch Wunderwirkungen möglich. Aber wenn diese Herzensbeziehung nicht stimmt, stehen wir in Gefahr, dass Jesus eines Tages sagen wird, ich habe dich nie gekannt. Entscheidend wird sein, ob wir den Willen des Vaters tun oder nicht. Und es ist nicht möglich, auf der einen Seite zu sagen, ja, die Wunder, die will ich. Aber mich selbst verändern lassen, selbst in der Heiligung zu leben, selbst bereit zu sein, anderen zu vergeben, das möchte ich nicht. Da wird Gott sagen, das funktioniert nicht. Und du wirst dich selber betrügen und eines Tages vor Jesus stehen und er wird sagen, ich kenne dich nicht. Im Reich Gottes wird es Überraschungen geben. Wer hier zu den Führenden gehört hat, der könnte dort ganz gering sein. Und wer hier von niemandem geachtet und gesehen wurde, könnte dort vielleicht sogar ein Fürst sein. Es gibt eine Geschichte von einer Frau, die auf der Erde in Überfluss gelebt hat, die geehrt wurde. Und als sie starb und in den Himmel kam, wurde sie von einem Engel zu ihrem Haus geleitet. Und sie kam an einer Villa nach der anderen vorbei. Und bei jeder dachte sie sich, das ist mein Haus. Aber irgendwann waren sie weg von der Hauptstraße, waren am Ende der Stadt, kamen zur Vorstadt, kamen ans Ende der Vorstadt und irgendwann kamen sie zu einer kleinen Hütte. Und die Engel sagten, dort ist dein Haus. Die Frau, was? Darin soll ich leben? Ich bin anderes gewöhnt. Und die Engel sagten, hey, leider konnten wir mit dem Baumaterial, was du uns hochgeschickt hast, nichts anderes anfangen, außer das. Die Maßstäbe des Himmels sind andere Maßstäbe wie die der Welt. Die Ersten dieser Welt werden oftmals die Letzten sein und die Letzten der Ersten. Die Frage wird sein, kenne ich dich? Jesus erzählt ein Gleichnis über das letzte Gericht, wo Jesus alle Menschen richten wird, wie ein Hirte Schafe und Böcke trennt. Und in diesem Gleichnis besteht der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen darin, was sie getan haben und was sie nicht getan haben. Es geht um ihre Werke, es geht darum, wie sie mit den kranken, hungrigen, gefangenen, durstigen, Fremden und Nackten umgegangen sind. Und ja, wenn wir Lukas 4, Vers 18 mit dazu nehmen, dann können wir auch sagen, es geht darum, wie man mit den geistlich Armen umgegangen ist. Und es fällt auf, hey, die helfen, die sorgen nicht dafür, dass es keinen Hunger mehr geben wird. Die sorgen nicht dafür, dass es keine Krankheit und keine Gefängnisse mehr geben wird. Nein, sie kümmern sich um den Einzelnen. Sie helfen einer einzelnen Person oder mehreren. Und sie merken gar nicht, dass sie, indem sie anderen Menschen helfen, sie eigentlich Jesus selbst dienen. Weil Jesus sagt, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Heute noch haben wir die Chance, uns zu entscheiden, wie und wofür wir unser Leben einsetzen wollen. Aber irgendwann kommt Jesus wieder, wie ein Blitz. Wir werden es nicht voraussehen können. Und dann wird es nicht mehr wichtig sein, was wir hätten tun können und wollen. Sondern die Frage wird sein, was haben wir bis jetzt getan? Es reicht nicht, sich Dinge vorzunehmen. Die Frage wird sein, wie antwortet Jesus auf die Frage, kenne ich dich? Tust du das, was Gott dir sagt? Oder nur dann, wenn es bequem für dich ist? Oder dann, wenn du selber gesehen wirst und geehrt wirst, um Ruhm bei den Menschen zu bekommen? Brennt deine Leidenschaft für Jesus? Hast du genügend Öl dabei? Oder hoffst du, dass von Sonntag zu Sonntag zu Sonntag zu Sonntag dein Glaube schon durchhalten wird? Ich glaube, unser eigentlicher Gottesdienst sollte nicht der Sonntagmorgen sein, sondern unser eigentlicher Gottesdienst ist genau das, was wir zwischen dem sonntäglichen Zusammenkommen tun, wie wir dort unseren Glauben leben. Bist du bereit zu kämpfen, um durch die enge Pforte in den Himmel hineinzukommen? Bist du bereit, in der Heiligung zu leben und voranzuschreiten, verändert zu werden? Oder willst du nur diese Form bewahren? Diesen Anschein, dass die Leute denken, es ist alles in Ordnung. Die Frage wird sein, kenne ich dich? Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass jeder einzelne von euch von Gott, ja, ich habe auf dich gewartet, zu hören bekommt. Aber es wird dort nicht entscheidend sein, ob du vor Gott sagen könntest, das habe ich getan für dich, das habe ich getan und ich und ich und ich und ich. Sondern ich stelle mir vor, wie ein Simon Petrus vor Jesus kommt und sagt, hey, ich wollte für dich sterben und ich habe versagt. Ich stelle mir vor, wie Simon Petrus, als er zu Jesus sagte, hey, wer bist du? Ich kann in deiner Gegenwart nicht bestehen. Und er sich wusste, hey, alles, was er tat, war abhängig von Gott allein. Ich glaube, diese Gesinnung sucht Gott bei dir und mir. Die Frage wird sein, kenne ich dich? Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt in eine Zeit des Lobpreises gehen. Und vielleicht hat Gott den Finger auf einen Bereich gelegt, wo du merkst, hey, hier muss ich Dinge in Ordnung bringen. Dann hör auf diese Stimme. Denn du weißt nicht, ob du es morgen noch tun könntest. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, heute, wenn ihr meine Stimme hört, nicht morgen oder übermorgen, heute. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass wir ein Leben führen, das dich ehrt. Dass wir ein Leben führen, das die Außenstehenden, die Schwachen, die Armen, die Gefangenen sieht. Und dass wir ihnen dienen. Dass wir ein Leben führen, wo unsere Entscheidungen von dir abhängig sind. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du bei jedem Einzelnen dieses Jahr 2018 zu einem Jahr machst, wo er dir näher kommt. Wo er deinen Willen umsetzt. In deinem Namen, Jesus. Amen.